Jetzt steht schon bereit der Jakob auf der Bühne. Er wird zwei kontroverse Themen miteinander verbinden oder eine Verbindung suchen, ob man das vereinen kann. Es wird spannend. Es geht um Netzstabilität der Energiewende zusammen mit dem Thema Bitcoin Mining. Ich will gar nicht lange drum herum reden. Ich hoffe, wir haben ja hinterher vielleicht auch noch ein bisschen Zeit für Q&A, für ein paar Fragen. Und insofern gebe ich jetzt gerne ab an Jakob. Viel Spaß beim nächsten Vortrag.
Ja, vielen Dank. Ja, danke erstmal, dass Sie am späten Sonntag noch hierher gefunden haben. Wir werden uns heute auseinandersetzen mit dem Thema Netzstabilisierung durch Demand-Response-Lasten im europäischen Stromnetz am Beispiel von Bitcoin-Mining. Auf der Agenda heute steht erstmal ein Überblick zur Infrastruktur Strom. Das beinhaltet die Netzstruktur, was ist die Netzfrequenz, wie kommt diese zustande, primäre Leistung, sekundäre Leistung und die Minutenreserve. Im Anschluss geht es um Energiemärkte, wie diese durch Handel und Prognosen zusammenwirken, um eine Einspeiseentnahmegleichgewicht zu erreichen und auch die Kosten, die dabei durch welche Faktoren entstehen können. Dann geht es ganz kurz ins Thema Bitcoin-Mining, da könnte man wahrscheinlich einen extra Vortrag halten. Das schneiden wir kurz an, schauen uns grob an, was ist Proof of Work, was ist das Block Reward und Gebühren im Bitcoin-Netzwerk. Und im Anschluss versuchen wir, die beiden Themen zusammenzubringen, indem wir uns Netzstabilisierung und Bitcoin anschauen und auch die Schnittstelle von Mining und Energienetzen, schauen uns an, ob Mining oder Speicher jeweils besser sind und unter welchen Bedingungen und natürlich dann auch das Thema Klimaneutralität. Erstmal kleiner Disclaimer, das ist mehr oder weniger ein Vortrag im privaten Rahmen. Einige haben vielleicht im Programm entnommen, dass ich im Bereich Intraday-Handel an der Strombörse tätig bin. Es hat explizit nichts mit meinem Arbeitgeber zu tun, sondern tatsächlich meine Privatmeinung. Es beinhaltet eben auch nur öffentlich zugängliche Informationen. Zum Inhalt, es ist ein allgemeiner Überblick über Probleme und mögliche Lösungen. Es hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist mehr oder weniger Work in Progress. Zur Person. Wie gesagt, seit einem Jahr Intraday-Händler, Strom und Gas und Auseinandersetzung mit Bitcoin im privaten Rahmen. Fangen wir an mit der Infrastruktur Strom. Hier einmal ein allgemeiner Überblick über die Netzstruktur im europäischen Stromverbundnetz. Sie sehen dort die größten Stromautobahnen und immer wieder die Verteilung dann weiter auf die lokale Ebene. In Deutschland ist diese Netzstruktur dann unterteilt in die vier deutschen Regelzonen. Das ist hier die Nummer 1 TenneT. Ich mache mir mal hier kurz den Marker an. TenneT, das ist hier die Nummer 1, zieht sich einmal von Nord nach Süd durch Deutschland. Dann haben wir das Übertragungsnetz 50 Hertz, dort befinden wir uns aktuell. Wir haben die Nummer 3, das ist Amprion, das ist unterteilt durch die Nummer 4 Transnet BW. Diese Übertragungsnetze sind sozusagen Höchstspannungsebene, ist die Stromautobahn, kann man sozusagen auch formulieren, und ist ein natürliches Monopol, da sie die Leitungen sozusagen nur einmal bauen wollen. Diese Höchstspannungsebene sehen Sie dann hier rechts, das ist 220 bis 380 Kilovolt. Es gibt keine Abnehmer auf dieser Ebene und Einspeiser sind große Kraftwerke und Offshore-Windanlagen. Dann haben Sie immer hier gelb markiert mit diesem Stromsymbol ein Umspannwerk. Da sind Sie vielleicht schon mal vorbeigekommen, haben es bewusst oder unbewusst wahrgenommen. Das sind eben solche Anlagen und dort wird der Strom von verschiedenen Spannungsebenen umgewandelt. Und das hat den Hintergrund, kleine physikalische Klammer auf, je höher die Spannung ist, desto weniger Verluste haben Sie auf großen Strecken. Und dann wollen Sie aber natürlich beim Endhaushalt nicht die Höchstspannung anliegen haben und spannen es deswegen immer wieder um. Dann haben wir die Hochspannungsebene, die ist 60 bis 110 Kilovolt. Dort speisen ein große Kraftwerke, Windanlagen und Wasserkraft. Und dort haben Sie teilweise auch schon Industrie als Abnehmer. Dann gibt es wieder ein Umspannwerk, dann sind Sie im Bereich der Mittelspannung angekommen. Dort haben Sie 1 bis 60 Kilovolt. Einspeisung ist hier Biogas, Solar, Wind und Wasserkraft und auch wieder Industrie als Abnehmer. Das hat jetzt eigentlich, weiß ich jetzt nicht. Kam nicht von mir. Genau, und dann auf der lokalen Ebene. Wo steht ein Telefon?
Kann, Ja, wir haben hier zwar einen super Kommunikationskanal, ich würde aber den mal stumm schalten bis zum Q&A, weil das wollte ich als Vortragender doch auch nicht.
Ich halte aber die Zeit jetzt an.
Die Zeit ist angehalten.
Gut.
So. Dann entschuldigen bitte die Unterbrechung.
Achso, ich muss da jetzt nicht ran, also das war nur, okay.
Wir können natürlich schauen, aber ich denke mal, Vorgabe. Und dann hinterher gebe ich nochmal frei zum Anrufen, da können wir auch die Nummer nochmal ansagen.
Na gut.
Wenn jemand von außen hat.
Dann eben so rum. Genau, lokale Verteilnetze, dort sind wir bei Spannungen unter 1 Kilovolt, das ist der Niederspannungsbereich, dort gibt es eben auch dezentrale Einspeisungen von Solaranlagen, zum Beispiel wenn Sie ein Balkonkraftwerk haben, und dann eben den Bereich der Haushalte, die dort die Abnehmer sind. Grundsätzlich, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, wenn Sie einen mitnehmen, nehmen Sie bitte den heute mit, im Stromnetz haben Sie immer verschiedene Einspeise- und Entnahme. Und die ist eben völlig unabhängig von dem, wann Sie zum Beispiel Ihre Spülmaschine anschalten wollen. Es muss ja immer genug Strom im Netz sein. Und diese Frequenz, diese Netzfrequenz, ist in Europa bei 50 Hertz. Und 50 Hertz bedeutet im Endeffekt, dass alle Generatoren, die sich im europäischen Stromnetz drehen und Strom erzeugen, mit 50 Umdrehungen pro Sekunde drehen. Und es muss immer gewährleistet werden, dass diese Frequenz bei 50 Hertz bleibt. Ein gutes Bild dazu ist zum Beispiel, wenn Sie sich einen Stausee vorstellen und in diesem Stausee haben Sie Einspeisung und Entnahme. Und der Pegel vom Stausee ist im Endeffekt die Frequenz. Wenn Sie mehr Einspeisung als Entnahme haben, dann steigt dieser Pegel an, steigt die Frequenz. Wenn Sie mehr Entnahme als Einspeisung haben, sinkt der Pegel, sinkt die Frequenz. So einen Frequenzverlauf sehen Sie hier mal grafisch dargestellt, wie der so im klassischen Verlauf eben sein kann. In der grünen Zone haben Sie die Totzone, dort werden Abweichungen reguliert und toleriert. Und wenn Sie dann dort rauskommen, also diese Totzone verlassen, dann werden Eingriffe in die Netzinfrastruktur gemacht, um eben diese Netzfrequenz aufrechtzuerhalten. Und hier greift dann zuerst das sogenannte Regelband der Primärregelleistung, kommen wir gleich dazu. Hier wurde sozusagen zu wenig eingespeist, dort wird dann eine Gegenmaßnahme ergriffen, um die Netzfrequenz wieder anzuheben. Hier wurde zu viel eingespeist. Kleiner Querverweis, wir kommen dann noch zum Bitcoin-Mining, können sich aber hier schon mal merken, die Problematik. Und dann muss eben ein Eingriff gemacht werden, um die Netzfrequenz zu senken, also mehr zu entnehmen und die Netzfrequenz wieder in einen stabilen Bereich zu bringen. Und Sie werden in beiden Fällen dafür vergütet, und zwar mit bis, also ungefähr im Bereich 2000 Euro pro Megawatt. Ne? Also Sie entnehmen hier Strom und kriegen dafür 2000 Euro pro Megawatt. Genauso speisen Sie hier ein und bekommen dafür auch einen vergleichbaren Betrag. Ja, jetzt mal diese zeitliche Abfolge dieser Eingriffsmechanismen in das Stromnetz. Sie haben hier den zeitlichen Verlauf, das geht links los auf der X-Achse, haben hier unten das in Sekunden, also 30 Sekunden, 5 Minuten, 15 Minuten, 60 Minuten. So, hier ganz vorne ist die sogenannte Momentanreserve. Momentanreserve, ich hatte ja schon angesprochen, die Generatoren drehen sich mit einer gewissen Frequenz, diese 50 Mal pro Sekunde. Und wenn jetzt die Netzfrequenz sinken würde, dann haben ja diese großen Dampfturbinen und Generatoren eine Eigenmasse und haben deswegen ein Drehmoment und schieben somit sozusagen das Stromnetz noch an durch ihre Eigenbewegung und speisen somit noch in einem kleinen Sekundenbruchteil dann die benötigte Energie ein oder entnehmen die. Das ist wie so eine Art Stoßdämpfer für Stromnetz. Thema Energiewende, wenn Sie jetzt natürlich diese ganzen dampfgetriebenen Kraftwerke aus der Energieproduktion rausnehmen, fehlt Ihnen dieser Stoßdämpfer im Stromnetz und damit können Sie auch in der Frequenz größere Abweichungen und Probleme bekommen. Im Anschluss daran ist dann die sogenannte Primärregelung. Dort haben wir zum Beispiel Batteriespeicher oder Bitcoin-Miner, die darauf reagieren. Die haben 30 Sekunden Zeit, auf Netzfrequenzänderungen zu reagieren. Die messen die direkt an der Netzentnahmestelle und speisen dann entsprechend ein oder entnehmen. Im Anschluss daran wird dann die Sekundärregelleistung, also Sekundärreserve, abgerufen. Die wird vom Übertragungsnetzbetreiber, also den vier großen, die wir schon kennengelernt haben, per Fernfunk ausgelöst oder vom Verteilnetzbetreiber und löst sozusagen die Primärregelung ab, die dann wieder in den Standby-Modus zurückfällt, während die Sekundärreserve aktiv ist. Die monetäre Vergütung unterscheidet sich hier auch. Also für Primärregelung bekommen Sie mehr als für Sekundärreserve. Einfach, da wird der zeitliche Aspekt vergütet. Im Anschluss daran fällt dann die Minutenreserve sozusagen mit rein und die Sekundärreserve geht auch wieder in Standby-Modus. Und dann letztendlich ab 60 Minuten ist der Bilanzkreis verantwortlich oder Stadtwerk oder wer auch immer da dran hängt, verantwortlich, die Netzfrequenz aufrechtzuerhalten. Jetzt haben Sie natürlich schon gemerkt, diese Netzfrequenz ist ein großes Problem. Sie haben verschiedene Kraftwerke mit verschiedenen Erzeugungskosten, also Grenzkosten im Allgemeinen, und müssen die möglichst wirtschaftlich dazu bringen, die Netzfrequenz aufrechtzuerhalten, indem Einspeisung und Entnahme im Gleichgewicht gehalten wird. Jetzt können Sie natürlich hingehen und können ein großes Planungsgremium aufmachen und sagen, ja, wir planen für jedes einzelne Kraftwerk, dann fahrt ihr hoch, dann fahrt ihr runter. Wie die Geschichte gezeigt hat, sind solche zentralen Einrichtungen nicht unbedingt effizient. Und deswegen wird versucht, im Strommarkt das Ganze über sogenannte Energiemärkte abzubilden. Und dort wird über Angebot-Nachfrage jeweils die Erzeugung und die Abnahme versucht, ins Gleichgewicht zu bringen. Das geschieht über den sogenannten Stromhandel. Im Stromhandel ist es anders als für den normalen Endverbraucher. Da gibt es nicht den einen Strompreis, der ist tagesabhängig, saisonabhängig und den individuellen Gegebenheiten im Stromnetz eben abhängig. Das heißt, dort haben Sie nicht diesen einen Preis. Der Großhandelsstrompreis wird im Day-Ahead- und Intraday-Markt unter anderem an der Spotbörse gehandelt. Das sind verschiedene Zonen, also der Day-Ahead, das ist am Vortag und Intraday ist dann, da wo ich arbeite, sozusagen während dem Tagesverlauf bis 5 Minuten vor Lieferung. Der Preis wird in Euro pro Megawatt angegeben und dieser Preis schwankt im Monatsdurchschnitt so ungefähr von 30 bis 235 Euro. Es gibt aber teilweise auch Negativpreise und da kommen wir gleich dazu. Das bedeutet 3 bis 23,5 Cent pro Kilowattstunde. Wir werden im weiteren Verlauf aber immer bei Megawatt bleiben, weil das die klassische Einheit ist, in dem der Stromhandel stattfindet. Angebot und Nachfrage bestimmen, wie gesagt, den Preis und der Strompreis für Endkunden setzt sich nur zum Teil aus Großhandelspreisen zusammen. Und die Großhandelspreise wirken sich auch erst mit Zeitverzögerung auf den Endkunden aus. Hier mal die Entwicklung des deutschen Haushaltsstrompreises in Cent pro Kilowattstunde, also wirklich nur die Handelspreise. Und dort sehen Sie, da sind Sie im Jahr 2006 bei 7,3 Cent, also sind Cent pro Kilowattstunde angegeben und 2022 bei 8,12 Cent. Und alles Restliche, was Sie dann noch bezahlen, sind Gebühren, Steuern, sonst irgendwas. Wenn Sie also ungefähr einen Strompreis von 30 bis 40 Cent haben, sind Sie hier bei ungefähr 20 bis 30%, was sich durch die Handelspreise zusammensetzt. Hier mal so ein typischer Preisverlauf im Day-Ahead-Markt. Das ist jetzt für die ganzen Stunden. Wie Sie sehen, der ein oder andere mag sich ja schon mal vorstellen, die meisten Leute stehen um 6 Uhr auf, machen dann ihren Herd an, gehen duschen, schauen vielleicht noch mal kurz Fernsehen, sind dann auf Arbeit. Hier geht auch die Sonne auf, man hat Solarenergie in der Einspeisung. Abends geht die Sonne wieder unter, man hat dann hier, alle kommen nach Hause, machen einen Herd an, Waschmaschine an, noch mal eine hohe Nachfrage und dann sinkt es über Nacht wieder ab. Das heißt, diese physikalische Kurve, die man ja erwarten würde, wird hier auch von den Preisen abgebildet. Eben einfach aus dem Grund, dass sie verschiedene Erzeugungsarten haben. Die billigsten vermarkten natürlich zuerst ihre Leistungen. Sie wollen ja wirtschaftlich sein, wollen ja nicht Minus machen. Und je mehr die Nachfrage steigt, desto mehr steigt dann natürlich auch der Preis. Und das Ganze wird hier eben abgebildet. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie jetzt, ich greife schon mal ein bisschen vor, einfach nur, weil wir es später brauchen, einen Bitcoin-Miner haben, der hier Grenzkosten bei 30 bis 40 Euro hat, würden Sie halt hier nachts diesen Strom kaufen, hier würden den Bitcoin-Miner laufen lassen, hier würden Sie den Bitcoin-Miner ausmachen, würden damit Strom verfügbar machen für das restliche Netz, was hier eine hohe Nachfrage hat, eben marktgesteuert, würden dann hier wieder den Strom kaufen, Bitcoin-Miner laufen lassen, hier Bitcoin-Miner ausschalten und so weiter und so fort. Also Sie würden darüber Demand Response, also Sie würden Nachfrage und Angebot ins Gleichgewicht bringen mit Ihrer preislichen Nachfrage nach Strom. Jetzt haben Sie natürlich bei Erneuerbaren das Problem, wenn Sie am Vortag Ihre Leistung handeln müssen, also verkaufen müssen, müssen Sie sich auf Prognosen verlassen. Sie liefern den Strom erst am nächsten Tag, verkaufen den aber schon und wissen dann ja auch nicht genau, wie scheint jetzt die Sonne oder wie stark weht jetzt der Wind. Hier mal eine klassische Solarprognose. Dort haben Sie die blaue Kurve, die bildet im Endeffekt die Leistung ab, die Sie im Day-Ahead-Markt vermarktet haben, die Sie bereits verkauft haben. Die, ein bisschen orangene oder dunkle schattierte Zone, dort sehen Sie das Konfidenzintervall von 95%, also bedeutet im Endeffekt zu 95% wird die tatsächliche Leistung in diesem Intervall liegen. Und dann die orangene Linie, die dort durchgeht, das ist dann die tatsächliche Einspeisung die grüne Linie, Entschuldigung, die durchgeht, das ist dann die tatsächliche Einspeisung. Jetzt sehen Sie natürlich, Sie haben eine Menge vermarktet und erzeugen aber mehr. Jetzt können Sie das nicht einfach ins Netz einspeisen, sonst werden sogenannte Ausgleichsenergiekosten fällig. Also wenn Sie eine Abweichung haben von dem, was Sie gehandelt haben, was Sie tatsächlich einspeisen, müssen Sie dafür zahlen. Und diese Preise können bis zu 100.000 Euro pro Megawatt gehen. Das heißt, Sie wollen auf jeden Fall vermeiden, dass Sie dort was einspeisen, was nicht angefordert wurde, weil damit würden Sie ja auch das Netz ins Ungleichgewicht bringen. Und das bringt dann andere Probleme, nämlich dass die Netzfrequenz abfällt. Und um das auszugleichen, gibt es dann noch den Intraday-Markt. Der kann bis 5 Minuten vor Lieferung noch gehandelt werden. Und dort wird dann mit immer genauer werdenden Prognosen versucht, das Angebot und die Nachfrage ins Gleichgewicht zu bringen. Und das birgt natürlich dann auch immer heftigere Preisschwankungen, die auch bis zur Lieferung weiter zunehmen. Und es wird dort auch in Viertelstunden gehandelt und nicht in ganzen, also unter anderem in Viertelstunden, man kann auch ganze Stunden handeln. Und hier sehen Sie dann eben die Preisstruktur von Viertelstunden. So, wenn Sie sich jetzt hier nochmal vorstellen, dass Sie einen Bitcoin-Miner haben und wir legen jetzt mal hier die Linie auf 150 Euro, da sehen Sie, Sie haben schon viele Fenster, wo Sie den Strom kaufen würden und den Bitcoin-Miner laufen lassen würden. Und im Endeffekt würden Sie ja dadurch Nachfrage in den Strommarkt bringen und würden diese Preise angleichen und würden dann, dadurch, dass Sie das entsprechend abfahren, auch die Netzfrequenz ins Gleichgewicht bringen können. Dieser Stromhandel hat dann auch zum Beispiel Folgen wie diese angesprochenen Negativpreise. Negativpreis bedeutet nichts anderes, Sie bekommen Geld, wenn Sie den Strom nehmen. Und diese Negativpreise können bis zu minus 9.999 Euro pro Megawatt im Intraday-Markt gehen. Bedeutet im Endeffekt, wir haben eine extreme Überspeisung im Stromnetz, die sich bedingt aus unflexiblen Kraftwerken, entweder weil sie Solar und Wind sind und in der Form unflexibel, weil sie ja die Sonne einfach verwerten, wie sie kommt, oder den Wind verwerten, wie er kommt, oder eben auch Kohle- und Atomkraftwerke, die jetzt nicht einfach mal so schnell hoch und runter regeln können. Deutschland ist hier abgebildet, das dritte von links. Wir sind dort im Vergleich zu den anderen Ländern in jedem Jahr der Vorreiter mit den meisten Stunden mit Negativpreisen in Europa gewesen. Also hier, jeder Balken ist sozusagen ein anderes Jahr. Und man sieht auch im Jahr 2022 der höchste Wert mit 509 Stunden mit Negativpreisen. Wenn der Markt dann nicht mehr dazu in der Lage ist, diese Angebot-Nachfrage-Problematik ins Gleichgewicht zu bringen, haben Sie ja dann letztendlich diese angesprochene Über- oder Unterspeisung der Netzfrequenz. Und dann muss irgendwann der Verteilnetzbetreiber eingreifen und muss sozusagen entsprechende Engpässe durch Überspeisung oder Unterspeisung beheben. Hier haben wir jetzt ein Beispiel, da ist hier eine Windkraftanlage an der Nordsee und hier ist ein Verbraucher, sagen wir mal in Bayern. Und dann haben Sie hier zwischen eine Netzinfrastrukturengpass und können diesen Strom, den der Windpark verkauft hat und der Verbraucher hier gekauft hat, nicht transportieren. Dann würden Sie ja in dem Punkt des Netzes dann eine extreme Überspeisung erzeugen und hier würde dann entsprechend die Frequenz abfallen, es würde ein Ungleichgewicht kommen und wir würden im Endeffekt auf einen Blackout im Worst Case zugehen. Und deswegen greift dann der Verteilnetzbetreiber ein und schaltet diese Windräder ab. Das ist dann das Phänomen, wenn Sie langfahren auf der Autobahn, dann sehen Sie Windräder, es ist windig und die drehen sich nicht und Sie fragen sich, warum drehen die sich nicht? Ne? Das ist der ganz einfache Grund, wenn die sich drehen würden, dann würden wir instabile Verhältnisse im Stromnetz bekommen. Seit dem 1. Januar 2022 gilt dann auch die Neufassung der EU-Verordnung über den Elektrizitätsbinnenmarkt 2019/943. Juckt keinen, aber ja, die eine 100%ige Entschädigung bei der Abregelung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien vorsieht. Ja, wenn Sie jetzt diese Anlage einfach abregeln, weil Sie ein instabiles Verhältnis im Stromnetz bekommen, will ja trotzdem dieser Windparkbetreiber sein Geld bekommen. Und das sieht dann eben eine Entschädigung vor, dass der Verteilnetzbetreiber hier dem Windpark trotzdem Geld gibt, obwohl nichts eingespeist wird. Und diese Kosten steigen über die letzten Jahre erheblich an. Wir haben hier auf der linken Seite das sogenannte Ausfallarbeit, also wenn Sie jetzt so eine Windanlage abschalten müssen, aus den angesprochenen Gründen, die verursachte Ausfallarbeit durch Einspeisemanagementmaßnahmen in Gigawattstunden. Und da sehen Sie hier 2009, wie das losging und wie es eben jetzt immer weiter angestiegen ist. Es sind nicht die aktuellsten Daten dabei, aber es zeigt schon mal ungefähr den Trend. Und die schwarze Linie hier oben ist die Gesamtausfallarbeit und die blaue Linie ist verursacht durch Wind. Diese Entschädigungszahlungen, die durch die angesprochene EU-Verordnung entstehen, in Millionen Euro, sind dann hier nochmal abgebildet. Und auch hier sehen Sie, das sind dann, ging los mit 6 Millionen Euro 2009. Wir sind mittlerweile angekommen bei 573,6 Millionen Euro. Und Diese Gebühren werden letztendlich auf Sie alle als Endkunde umgelegt. Bedeutet, Sie haben auf Ihrer Stromrechnung verschiedene Sektoren und eins ist Netznutzungsentgelte und diese Netznutzungsentgelte im Endeffekt beinhalten diese Kosten durch Einspeisemanagement, also diese Ausfallarbeit. Das zahlen Sie alle mit. Hier nochmal die Kosten mit aktuelleren Daten. Da sehen wir die Jahre hier nochmal bis ins Jahr 2021. Und da ging es 2013 los mit 55 Gigawattstunden, die im Einspeise unter die Kategorie Einspeisemanagementmaßnahmen gefallen ist. Die Kosten hier 44 Millionen Euro. Am häufigsten vom Einspeisemanagement betroffene Energieträger, Windkraft mit 86,6% und Solar mit 11,8%. Dann gehen wir mal ins Jahr 2017, wo unsere vorherige Grafik geendet hat. Dort hatten wir den Umfang in Gigawattstunden schon 5.518, also ungefähr das Zehnfache. Und auch die Kosten haben sich erheblich gesteigert mit 610 Millionen Euro. Und auch hier die Hauptverursacher Windkraft an Land 81%, Wind auf See 15%. Und dann im Jahr 2021 ist der Umfang weiter gestiegen auf 5.817, aber zum Vorjahresvergleich gefallen. Auch wichtig, das mitzusehen und zu beachten. Die Kosten aber gestiegen. Und hier haben Sie dann Kosten von 807,1 Millionen Euro, Hauptverursacher auch wieder Windkraft an Land, 58,6%, Windkraft auf See 36%. Jetzt könnte man ja annehmen, oder es tut sich der Verdacht auf, dass wir anscheinend ein Überspeiseproblem haben, dass wir zu viel Einspeisung zu gewissen Zeitpunkten am Tag haben und nicht wissen, wohin mit dem Strom. Und um uns diesem Problem anzunehmen, da kommen wir dann gleich drauf, jetzt nochmal hier die Kosten als Karte. Da sehen Sie auch, es gibt unterschiedliche Bereiche, wo das eben notwendig ist und es wird unterschiedlich umgelegt. Und hier sehen Sie im deutschlandweiten Vergleich verschiedene Zonen. Im dunkelblauen Bereich sind Sie unter 5 Cent pro Kilowattstunde Kosten, die umgelegt werden. Im hellblauen Bereich sind Sie bei 7 bis 8 Cent pro Kilowattstunde und im orangenen Bereich, was hier oben ist, sind Sie schon bei über 10 Cent pro Kilowattstunde, die Sie zahlen. Also wenn Sie 30 bis 40 Cent pro Kilowattstunde zahlen, dann ist das schon ein erheblicher Anteil an den Kosten, die Sie am Strompreis haben. Und diese Kosten entstehen eben durch die unter anderem angesprochene Überspeisung. Und jetzt müssen Sie irgendwie, wenn Sie die Endkosten für den Verbraucher senken wollen, diese Überspeisungsproblematik wirtschaftlich lösen. Kommen wir zum nächsten Thema, Bitcoin Mining. Wir gehen jetzt hier einmal ganz kurz rein. Keine Sorge, ich werde es jetzt nicht langweilen, das wird wirklich nur ein ganz grober Überblick sein. Dem Bitcoin-Liebhaber wird es vielleicht nicht reichen, aber ich denke, es geht dort einfach nur um ein grobes Verständnis jetzt erstmal. Proof-of-Work-Blockchain, es gibt auch andere Blockchains, aber die Proof-of-Work-Blockchain hat eben die Eigenschaft, dass Sie hier eine Verkettung von Daten im Endeffekt, in dem Fall sind es eben Transaktionen, haben und dafür wird Rechenaufwand geleistet. Und im Bitcoin-Netzwerk ist es so, dass egal wie viel Rechenleistung Sie aufwenden, also ob das jetzt ein einziges iPhone ist oder alle Supercomputer der Welt, alle 10 Minuten wird ein neuer Eintrag in dieser Blockchain gemacht. Und das wird erreicht über das sogenannte Difficulty Adjustment, in dem die Schwierigkeit, diese Lösung zu finden, so angepasst wird, dass im Durchschnitt immer alle 10 Minuten diese Lösung gefunden wird. Dann haben Sie zwei verschiedene Möglichkeiten, Ihr Bitcoin-Mining zu monetarisieren. Die Möglichkeit Nummer eins, das ist das sogenannte Block Reward. Das ist aktuell noch die wirtschaftlichere Methode, da sehr große Mengen an Bitcoin in Umlauf gebracht werden. Nämlich derjenige, der diese Lösung findet, darf sich dann eine gewisse Menge an Bitcoin gutschreiben. Das ist nicht als langhaltiges und nachhaltiges Modell gedacht, sondern einfach nur der Gedanke, wenn ich eine neue Währung habe, wie bringe ich die möglichst fair in Umlauf, dass danach keiner kommen kann und sagen, hey, das war jetzt ja voll unfair und jetzt wollen wir das zurückdrehen. Und die Lösung, die man sich eben ausgedacht hat, ist, dass diejenigen, die durch ihre Rechenleistung das Netzwerk absichern, als Belohnung dafür den neuen Bitcoin bekommen. Und im Idealfall, weil die ja Energiekosten haben, müssen sie den Bitcoin auch wieder ausgeben und so kommt diese Währung eben in Umlauf. Hier die rote Kurve bildet die Menge an diesen Belohnungen ab, wie sie ausgeschüttet wurden. Und wie Sie sehen, halbiert sich diese Menge. Das ist jetzt hier unten in Blockzeit angegeben, aber es ist ungefähr alle 4 Jahre, dass sich die Menge an neuen Bitcoin halbiert, bis sie ungefähr im Jahr 2140 auf Null gehen wird, diese Menge, die in Umlauf kommt. Und aktuell bekommen Sie noch bis ungefähr April 2024 6, irgendwas Bitcoin und danach halbiert sich dann diese Menge eben wieder 2024. Und übrigens, diese extremen Preisanstiege entstehen, so die Theorie mancher, auch durch diese Halbierung des Angebots. Ne? Weil wenn Sie gleichbleibende Nachfrage und ein halbierendes Angebot haben, dann steigt der Preis durch Angebot-Nachfrage-Dynamiken und deswegen haben Sie dann immer diese extremen Kursanstiege. Kleiner Hinweis, April 2024 wäre das nächste, dann kann man ja mal schauen, ob sich das so bewahrheitet. Und die Menge, die dann in Umlauf gebracht wird, sehen Sie dann hier die blaue Kurve, wie diese im Umlauf befindliche Menge eben immer weiter ansteigt und sich dann irgendwann gegen 100% annähert und dort stehen bleiben wird. Das ist die erste Möglichkeit, wie Sie Ihr Bitcoin-Mining monetarisieren können. Zweite Möglichkeit sind Gebühren. Die Größe der Einträge, die alle 10 Minuten in die Blockchain gemacht wird, ist begrenzt. Der Speicherplatz ist begrenzt und gleichzeitig haben Sie die zeitliche Begrenzung von 10 Minuten. Das heißt, Sie haben dort ein, könnte man sagen, begrenzte Ressource und da sind dann verschiedene Transaktionen, die miteinander konkurrieren. Und diese Transaktionen konkurrieren über die Art, dass Sie die Gebühren verschieden hoch anpassen. Also je höher die Gebühren sind, desto weiter werden Sie priorisiert in dieser Warteschlange, die Sie hier oben sehen. Und das bedeutet im Endeffekt, wenn diese Belohnung an Bitcoin sich immer weiter halbiert, ist ab dem Jahr 2140 ausschließlich nur noch eine Monetarisierung über diese gezahlten Gebühren notwendig. Das heißt, wenn der Bitcoin-Kurs jetzt auf dem aktuellen Niveau bleiben würde, würde automatisch auch der Energieverbrauch weiter sinken, weil es unwirtschaftlich wäre, es sei denn, Sie erschließen wirtschaftlichere Energiequellen. Kommen wir nun zum Punkt Netzstabilisierung und Bitcoin. Die Schnittstelle von Mining und Energienetzen wäre zum Beispiel so ein Bitcoin-Mining-Container, wie Sie ihn hier dargestellt sehen. Dieser Bitcoin-Mining-Container kann ungefähr so viel spezialisierte Bitcoin-Mining-Hardware integriert haben, dass Sie dort auf 0,5 Megawatt Leistung kommen mit einem so einem Container. Die Reaktionszeit von diesen Geräten ist ungefähr 30 Sekunden bis eine Minute. Kann man wahrscheinlich schon viel machen, wenn man softwaremäßig und hardwaremäßig noch einige Verbesserungen durchführt. Das ist einfach nur der aktuelle Stand der Technik. Sie könnten jetzt theoretisch den Stromhandel, wie wir es vorhin angeschnitten haben, vollautomatisieren, indem Sie Untergrenzkosten einkaufen. Wenn Sie intelligent handeln, sogar Übergrenzkosten verkaufen könnten, wenn Sie langfristige Produkte zuerst handeln und dann kurzfristig im Anschluss. Und könnten dann diesen Miner, basierend auf den Ergebnissen der Börse, ne, das endet ja 5 Minuten vor Lieferung, haben Sie 5 Minuten Zeit, diesen Bitcoin-Miner noch anzusteuern, um diese Leistung abzufahren. Er wäre von der Reaktionszeit her auch geeignet für diese sekundäre Leistung, die wir vorhin im Zeitstrahl gesehen haben. Und zudem haben Sie durch diese modulare Bauweise, also in dieser Containerform, die Möglichkeit, den flexibel an kritischen Stellen im Stromnetz einzusetzen. Also diese Problematik, die wir vorhin gesehen haben, dass dann die Übertragungsnetze nicht ausreichen, da könnten Sie dann eben an kritischen Punkten so einen Bitcoin-Mining-Container aufstellen, der den überschüssigen Strom wirtschaftlich abnimmt. Die Windkraftanlage muss somit nicht runtergefahren werden und die Windkraftanlage hat entweder weniger Kosten oder in dem Fall wäre es ja der Übertragungsnetzbetreiber oder Verteilnetzbetreiber, der für die Kosten aufkommen müsste, hat weniger Kosten und es werden weniger Kosten im Endeffekt auf Sie als Endkunde umgelegt. Sie haben zudem einen geringen Verschleiß, weil es wenig bewegliche Teile sind. Bei luftgekühlten Minern haben Sie halt den Wänden die Belüftung, aber es gibt auch Immersionsminer, die sind dann in einer Art Mineralöl. Dort drüber wird die Wärme abgeführt, die lässt sich auch wirtschaftlich noch verwerten. Und somit hält sich der Wartungsaufwand in Grenzen. Natürlich, wenn Sie jetzt Geräte austauschen, weil bessere Hardware dazukommt und so, das fällt dann schon öfters mal an. Und durch diese modulare Bauweise können Sie das eben direkt in existierende Logistikprozesse integrieren. Also Sie können das auf einen LKW setzen, können das an einem Tag von A nach B fahren, Sie können das mehrere Container auf so einen Zug, Sie können das in die gesamte existierende Logistikkette integrieren. Klammer auf. Wenn Sie jetzt als Staat natürlich beschließen, nee, ich will Bitcoin-Mining nicht, weil aus welchen Gründen auch immer, und Sie wollen jetzt Bitcoin-Mining verbieten, dann ist diese Industrie halt auch sehr mobil. Ne? Sie packen diese Container auf den Zug, aufs Schiff und zack und woanders hin. Gleichzeitig haben Sie damit auch international die Möglichkeit, Bitcoin-Mining-Container an jeden beliebigen Ort der Welt zu transportieren und zwar immer zu den günstigsten Energieformen oder zum Beispiel auch unerschlossene Energieformen zu erschließen wirtschaftlich. Zum Beispiel irgendein Fluss in Zambia, wo sonst gar nichts gemacht wird, ist ja im Endeffekt eine unerschlossene Energiequelle und das können Sie eben durch Bitcoin-Mining wirtschaftlich monetarisieren. Und für den, der jetzt weiterdenken will oder diejenige, die weiterdenken will, Sie können damit langfristig eine Arbitrage auf den globalen Energiepreis erzeugen und können den globalen Energiepreis auf ein einheitliches Niveau heben. Das nur kurz als Exkurs. Kommen wir jetzt zur Frage, die der eine oder andere vielleicht hat. Ich gebe zu, das ist ein bisschen biased, kann man auch darüber diskutieren, gerne auch im Anschluss. Mining oder Speicher? Ne, wäre jetzt ja die Argumentation, naja, Mining ist ja schön und toll, aber ich will einen Batteriespeicher, weil darüber kann ich das Stromnetz auch stabilisieren. Erstmal zu Entnahmestrom. Ne, Sie haben hier Speicher, Mining und dann die Kriterien, wir fangen an mit Entnahmestrom. Speicher kann natürlich Strom entnehmen. Das Problem ist aber, der ist irgendwann voll. Deswegen ist das hier gelb. Bitcoin Mining kann in der Form jetzt mal theoretisch gesprochen unendlich lange den Strom entnehmen. Damit haben Sie erstmal einen Vorteil gegenüber den Speichern. Abgabestrom, gleiche Problematik. Speicher kann Strom abgeben, ist aber irgendwann leer. Bitcoin Mining ist aber rot, kann überhaupt keinen Strom abgeben. Die Lebensdauer von dem Speicher, dort haben Sie begrenzte Ladezyklen. Kennt vielleicht jeder von seiner Handybatterie, ist bei Industriespeichern noch ein bisschen anders, insgesamt eine Dimension, aber Sie haben dort verschiedene Ladezyklen, irgendwann leistet der Speicher das nicht mehr. Klar, ist ja individuell, gibt natürlich auch Forschung in dem Bereich und irgendwann haben wir höchstwahrscheinlich auch langlebigere Speicher, insofern sage ich auch ein bisschen biased hier. Beim Bitcoin Mining ist die Lebensdauer höher, klar werden die Geräte irgendwann obsolet, haben aber eine deutlich höhere Lebensdauer, sind aber dann insgesamt halt einfach unwirtschaftlicher, weil es bessere Hardware gibt und sie dann schlechter konkurrieren können mit der restlichen Rechenleistung. Trotzdem, wenn wir negative Strompreise haben, mit den angesprochenen über 500 Stunden im Jahr, ist es ja egal, welche Hardware Sie verwenden, immer wirtschaftlich diesen Strom abzunehmen. Also obsolet bedeutet einfach nur, dass es halt unwirtschaftlicher wird. Die Anschaffungskosten von einem Speicher ist auch sehr individuell, kann man auch drüber debattieren, habe ich jetzt mal insgesamt als ein bisschen niedriger angesetzt als beim Bitcoin-Mining. Skalierbarkeit bei Speichern ist natürlich, wenn Sie jetzt einen Großspeicher haben, zum Beispiel ein Pumpspeicherkraftwerk, das können Sie ja schlecht skalieren. Wenn Sie es irgendwann vollgepumpt haben, dann ist halt Schluss. Sie können den See auch, aus dem das Pumpspeicherkraftwerk besteht, schlecht größer machen. Und Sie können jetzt nicht einfach anfangen, das restliche Land zu fluten. Das sind ja dann irgendwie auch geologisch begrenzte Bedingungen. Beim Bitcoin Mining haben Sie im Endeffekt durch diesen Skalierungseffekt immer die Möglichkeit, diese Miner weiter aufzustellen, weil Sie im Endeffekt alle Netzanschlusspunkte nutzen können in irgendeiner Form. Auch hier, Klammer auf, gibt es natürlich Home-Speicher, die man zu Hause anschließen kann und so weiter. Deswegen auch hier Hinweis, dass das hier schwierig ist, sich klar zu einigen. Dann noch für mich ein wichtiger Punkt. Ein Speicher hat in der Form keine nutzbare Abwärme. Klar, ein Speicher muss klimatisiert werden, aber es ist in der Form jetzt keine nutzbare Abwärme, die Sie irgendwie industriell oder sonst irgendwie wirtschaftlich verwerten können. Beim Bitcoin-Mining entstehen Temperaturen von 60 bis 80 Grad. Wenn Sie einen Immersionsminer haben, dann können Sie diese Wärme auch noch weiter verwenden. Angesprochene Wirtschaftlichkeit. Wir haben jetzt gelernt, dass schwankende Preise in einer Strombörse entstehen, verursacht unter anderem durch die erneuerbaren Energien. Hier ist jetzt ein hoher Preis und hier wäre dann ein niedriger Preis und hier wieder ein hoher Preis und hier wieder ein niedriger Preis. Und dementsprechend ändert sich ja dann auch die Profitabilität von Ihrem Bitcoin-Miner. Wenn Sie den Strom über den Kosten, die Sie durch den Verkauf von dem Bitcoin erzielen können, den Sie bekommen, nicht monetarisieren können, dann lohnt es sich nicht, Bitcoin zu minen. Wenn Sie aber unter den Kosten den Strom kaufen können, dann haben Sie eine hohe Profitabilität. Das heißt, in der Form hier haben wir hohe Preise, eine geringe Profitabilität, hier haben wir niedrige Preise und bekommen hier dafür dann viel Gewinn raus und das wechselt sich eben ab. Und weil Sie als Reaktion darauf Ihren Bitcoin-Miner an- und ausschalten, bringen Sie damit Angebot und Nachfrage im Stromnetz auf wirtschaftliche Art und Weise ins Gleichgewicht und erhalten somit eine stabile Netzfrequenz. Kommen wir nun zum Punkt Klimaneutralität und da habe ich mich gefreut, dass ich hier sowas Aktuelles gefunden habe. Das ist vom 14.09.2023, also vor 3 Tagen. Das ist aus Bloomberg Terminal rausgescreenshottet. Da geht es um Bitcoin und die Energiedebatte. Und ich lese das einfach mal vor, ich habe das auf Deutsch drunter übersetzt. Das Energienarrativ von Bitcoin wendet sich, da der Anteil erneuerbarer Energien 50% übersteigt. Ist für uns nach dem Vortrag jetzt eventuell auch keine Überraschung mehr, weil wir ja die wirtschaftlichen Mechanismen kennengelernt haben. Die Bitcoin-Mining-Branche wird zu einem wichtigen Akteur im Streben nach Dekarbonisierung. Kritiker werfen der Branche vor, dass der hohe Energieverbrauch beim Mining der Kryptowährung ihren CO2-Fußabdruck untragbar groß macht. Allerdings widersprechen aktualisierte Daten dieser Behauptung eindeutig. Hier mal eine Grafik zur Klimaneutralität. Dort sehen wir weiß abgebildet die sogenannte Bitcoin Hash Rate. Das ist im Endeffekt nichts anderes als die gesamte Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk. Und wir sehen übrigens, der eine oder andere, der ein bisschen IT-affin ist, weiß vielleicht, dass das Argument bei Bitcoin ist, je höher diese Hashrate und Rechenleistung, desto unangreifbarer wird das Netzwerk, also desto höher wird die Sicherheit im Netzwerk. Und wir sehen, dass völlig egal, wie der Kurs jetzt in letzter Zeit sich entwickelt hat, diese Hashrate immer weiter angestiegen ist. Und gleichzeitig sehen wir hier in der blauen Kurve die Emissionen in Megatonnen CO2, also oder CO2-Äquivalente. Dafür steht das kleine E hier. CO2-Äquivalent kurz erklärt, Sie haben ja zum Beispiel Methangas und Methangas hat auch einen Treibhauseffekt. Und dieser Treibhauseffekt ist ungefähr 80 mal größer als der von CO2. Das heißt, eine Tonne Methangas, das Sie emittieren, entspricht in der Auswirkung auf Klimaerwärmung ungefähr 80 Tonnen CO2. Und weil auch viel Bitcoin-Mining mit Methangas gemacht wird, sinkt natürlich auch die Auswirkung von Methan auf die Atmosphäre, weil es durch das Verbrennen in CO2 umgewandelt wird. Wir haben dann hier insgesamt diese Emissionen in Megatonnen CO2, wie sie eben sinken. Und das, obwohl die Rechenleistung steigt, und das ist eben ein Indiz dafür, dass die vorhandene Rechenleistung immer mehr günstige Energiequellen nutzt. Und diese günstigen Energiequellen sind natürlich erneuerbare. Gibt es ja den Spruch, die Sonne stellt keine Rechnung. Das stimmt, aber der Übertragungsnetzbetreiber stellt dann eine Rechnung. Kommen wir jetzt zum Prozent Bitcoin Mining, das aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen wird. Hier nochmal eben dieser Anstieg, wie er über die 50% gegangen ist. Hier nochmal die geupdateten, also die neuen Daten zu den Energieressourcen, die beim Bitcoin Mining genutzt werden. Das ist vom Cambridge Center for Alternative Finance und Bitcoins. Und dort haben sie eben vom September bis Januar 2022 36% Kohle, 25% Gas, kleine Menge Öl, 11% Nuklear, 14,9% Wasserkraft, 6,5% Wind, 3,2% Solar und 1,7% andere Erneuerbare, zum Beispiel Geothermie. Und dann die geupdateten Zahlen aus dem September 2023, auch jetzt aktuell. Kohle deutlich reduziert um mehr als 10% auf 22,9%. Gas reduziert um 4% auf 21%, Wasserkraft um ungefähr 10% gestiegen. Nuklear hat sich ja ein bisschen reduziert, Wind ist angestiegen, fast ums Doppelte, der Anteil an Wind. Auch interessant, weil wir kennengelernt haben, dass hier Wind die Hauptproblematik auslöst und hier gleichzeitig der Anteil Wind als Gesamtanstieg der höchste Anstieg war. Diese Aspekte der Klimaneutralität wurden auch schon von verschiedenen Staaten erkannt. Hier aufgelistet die vier Staaten, die in Bitcoin Mining nach aktuellem Stand investiert haben. Besonders hervorheben möchte ich hier die Gründe. In Bhutan investiert 400 Millionen, Kapazität 100 MW, Quelle Wasserkraft, Grund Überschussenergie monetarisieren. United Arab Emirates, 2021 haben sie angefangen, 1650 Megawatt Gesamtkapazität, Gas, Nuklear und Solar. Auch hier der Grund, Überschussenergie monetarisieren, Stromnetz stabilisieren, dekarbonisieren. El Salvador, Investment 250 Millionen, Kapazität 241 Millionen, Megawatt, Entschuldigung. Quelle Solar, Wind und Dampf, also Geothermie. Grund erneuerbare Energien entwickeln, etc. pp. Oman, 350 Millionen Investment, 800 Megawatt Kapazität, Flared Gas, also Flared Gas ist im Endeffekt an der Ölplattform, sehen Sie manchmal oben so Fackeln. Und da wird Methan abgefackelt, weil es eben klimaschädlich ist und die nutzen das dann als Energiequelle für Bitcoin Mining und Wasserkraft. Auch hier Grund dekarbonisieren, Energienetze stabilisieren, etc. pp. Ja, vielen Dank. Wenn Sie die Präsentation als PDF runterladen wollen, habe ich hier einen QR-Code. Für die, die keinen QR-Code abfotografieren wollen, habe ich hier nochmal einen Link. Und an dem Punkt wäre ich erstmal soweit durch, würde mich selbstverständlich über Fragen freuen und vielen Dank erstmal.
Danke, Jakob. Das ist noch, sagen wir, zwei, drei Fragen haben wir noch. Ich würde gleich mal mir trauen, auch eine Frage als erstes zu stellen. Im ersten Teil des Vortrags haben wir ja relativ gut sehen können, dass jetzt durch die Energiewende eben zeitweise Energie frei ist, die irgendwie am Markt derzeit nicht wirklich gebraucht wird. Was mir dann wiederum aber komisch vorkommt, wenn man überlegt, dass es ja durchaus so einige rechenintensive Dinge gibt, die nicht unbedingt zu einer bestimmten Zeit stattfinden müssen. Wir reden auch immer wieder von Demokratisierung, von Large Language Models und so weiter, also wo auch die Gesellschaft ein Interesse hat, Rechenleistung zur Verfügung zu haben, oder aus der Forschung gibt es ja immer wieder Sachen. Wäre es nicht eher ein Vergleich im ganz Allgemeinen, Speichern versus Rechenleistung nutzen? Und wenn es schon Bitcoin, wie sieht es da mit der Demokratisierung aus? Kann man es irgendwie, diesen Überschuss, der da jetzt immer wieder frei ist, irgendwie gesellschaftlich gleich verteilt nutzbar machen? Und kann das der Bitcoin leisten, oder können wir da nicht allgemeiner?
Klar. Zur allgemeinen Monetarisierung von Rechenleistung ist selbstverständlich möglich. Klar haben Sie jetzt bei der normalen Rechenleistung schon auch eine zeitliche Anforderung. Also wenn Sie jetzt Ihren Befehl in das Large Language Model eingeben wollen, dann wollen Sie auch direkt die Antwort haben und vielleicht nicht dann irgendwie 8 Stunden warten müssen. Klar kann man so grundlegende Berechnungen, bin ich jetzt wirklich nicht voll drin in dem Feld, auch an anderen Zeitpunkten durchführen. Grundsätzlich stellt sich aber immer die Frage, wie wirtschaftlich ist das Ganze? Wenn Sie jetzt die Wahl haben, stecke ich jetzt das Megawatt in so ein Large Language Model rein oder in Bitcoin Mining, dann kommt es ja im Endeffekt auf den wirtschaftlichen Aspekt an. Kann man natürlich subventionieren, wird dann aber auch gesellschaftlich mitgetragen. Und das wäre so das Hauptargument, wenn Sie jetzt ein LLM haben, was, sage ich mal, wirtschaftlicher wäre als Bitcoin Mining, dann müssen Sie ja gar nicht hingehen und es vorschreiben, weil ein vernünftiger wirtschaftlicher Akteur würde das von selbst machen und es würde sich dadurch von selbst eigentlich ergeben. Die Kosten, die da entstehen, oder den Gewinn, den Sie erzielen können, da kenne ich mich jetzt nicht aus im Detail, aber wäre selbstverständlich eine Möglichkeit. Zur zweiten Frage der Demokratisierung. Das sind ja eben genau die angesprochenen Netzentgelte, die ja jeden Einzelnen betreffen würden. Wenn Sie diese Überspeisung aus dem Netz bekommen, würden Sie ja die Gesamtkosten reduzieren, weil Sie insgesamt wirtschaftliche Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht bringen würden. Und meine Grundthese ist, dass es in der Theorie über langen Zeithorizont möglich wäre, diese Netzentgelte, die durch diese Einspeiseabweichungen entstehen, fast vollständig zu eliminieren. Das würde zu einer Strompreissenkung für jeden von ungefähr 20% führen.
Dann gern den nächsten Fragenden. Es wurde gesagt, dass noch ein zweites Mikrofon. Ja, hier.
Und das ist schon an. Okay.
Ist schon angekommen. Sehr gut. Bitte.
Also danke für den tollen Vortrag. Ich habe 2, 3 kleine Fragen. Einmal, woher kommen die hohen Reaktionszeiten? Ich meine, da deutlich geringere gehört zu haben. Und es ist für den Regelmarkt ja schon interessant. Das zweite, könntest du kurz was zu langfristigen Leistungslieferverträgen noch sagen, inwieweit das da eine Rolle spielt, dass eben zum Beispiel Bitcoin-Miner über 10 Jahre einen Liefervertrag abschließen, oder lass es 2, 3 sein und dann quasi in Hochbedarfszeiten das wieder verkaufen? Und das dritte, ich arbeite auch bei einem Energieversorger in der Planung von Wind- und Solaranlagen. Mich würde interessieren, was so dein Gefühl ist, was du denkst, wann wird das als Nischenthema interessant, dass die Verteilnetzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber anfangen, da sich zu bewegen, und wir das tatsächlich umsetzen?
Ich fasse mal kurz zusammen, weil ich habe es akustisch ein bisschen schlecht verstanden. Die erste Frage war nach den Reaktionszeiten, war das richtig? Die zweite Frage war, Entschuldigung, ich brauche die zweite Frage nochmal. Langfristige Lieferverträge. Und die dritte Frage, wann es für einen Übertragungsnetzbetreiber interessant wird, mit Solarenergie irgendwas zu machen, das habe ich...
Das ist ja so das Overton-Window, ne? Jetzt, man merkt es ja hier auch ein bisschen, ist es okay, über Bitcoin-Mining zu sprechen oder nicht? Was denkst du, wann können wir zu unserem Arbeitgeber gehen und sagen, hey, wir würden gerne diese Projekte umsetzen? Okay. Wäre das jetzt, wann sind die Wirtschaftlichkeitsgrenzen erreicht?
Okay.
Und was denkst du, wann wird das passieren?
Also es geht um die Wirtschaftlichkeitsgrenze von Solarenergie, ist das so im Übertragungsbereich? Man hört das hier schlecht, weil die Lautsprecherbox von mir weggeht. Ich fange erst mal an und dann kann man ja noch mal nachfragen. Also zu den hohen Reaktionszeiten, dort geht es um Kaltstart. Wenn Sie jetzt den Bitcoin-Miner in einer sogenannten Vorwärmung haben, das heißt, er fährt eine niedrige Grundlast, dann können Sie ihn deutlich schneller hochfahren und können es besser monetarisieren. Ne, da geht es im Endeffekt um, was ich schon angesprochen hatte, Software- und Hardwarelösungen, die dann dem individuellen Betreiber unterliegen, wo ich viel Optimierungsaufwand und, falls es sich durchsetzt, auch eine Einkommensquelle sehe für viele, die sich eben im Bereich IT und Hardware auskennen. Zum zweiten Punkt, langfristige Lieferverträge. Genau. Es gibt, kleiner Exkurs, natürlich langfristige Lieferverträge. Diese langfristigen Lieferverträge unterscheiden sich nach Zeitfenstern, die Sie handeln können. Sie können bis zu ganzen Jahreszeiträumen handeln. Es wird jetzt schon das Jahr 2025 gehandelt. Wenn Sie sowas aber bei Bitcoin Mining machen, haben Sie natürlich jetzt erstmal die Beschaffungskosten, aber dieser Strom würde erst im Jahr 2025 geliefert werden. Und dann wissen Sie ja nicht, wie sich der Bitcoin-Kurs und die Rechenleistung im Netzwerk bis dahin entwickelt. Das wäre dann mit einem höheren Risiko behaftet. Und es wäre natürlich wirtschaftlich herausfordernder, könnte man aber über Hedging am Bitcoin- und Energiemarkt absichern. Aber das ist jetzt zu komplex. Aber es gibt schon Möglichkeiten, diese langfristigen Verträge abzuschließen. In Texas zum Beispiel wird das gemacht. Dort beschaffen die Miner, die so großindustriell das Ganze betreiben, langfristig Strom, haben den erstmal gekauft. Das heißt, die Erzeugungskapazitäten stehen dann auch bereit. Und wenn der Strompreis steigt, wie zum Beispiel durch einen extremen Sturm oder Hitzewelle oder extreme Temperaturen im Allgemeinen, dann steigt ja die Nachfrage nach Strom für Heizung oder Klimaanlage. Und dann fährt der Bitcoin-Miner runter, weil die Strompreise so gestiegen sind, dass es wirtschaftlicher ist, den Strom zu verkaufen, anstatt Mining zu machen. Und damit sinkt diese Grundlast im Netz und Sie haben damit eine höhere Netzstabilität. Und der dritte Punkt zu den Solaranlagen im Übertragungsnetzgebiet, da aber gerne nochmal die Nachfrage, falls ich es nicht korrekt verstanden habe. Im Übertragungsnetzgebiet haben Sie jetzt in der Form, also im Höchstspannungsebene, erstmal gar keine Abnehmer und dort speisen auch Solaranlagen jetzt erstmal nicht direkt ein. Es wird erstmal vorher umgespannt. Und wenn es da um die Grenze geht von Solaranlagen, ich sag mal, das kommt natürlich auf die Peripherie der Technologien an, die Sie im Stromnetz haben. Nur wenn Sie jetzt extreme Speicher haben und das irgendwie aufnehmen können, dann hängt das eben von der Speicherkapazität ab. Aber wenn Sie jetzt keine Speicher haben, dann ist das natürlich problematisch. Deswegen kann ich jetzt die individuelle Frage nach der wirtschaftlichen Kostengrenze nicht so direkt hart beantworten. Gut, habe ich anscheinend.
Vielen Dank für die Fragen.